Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. An meiner Seite, treu wie eh und je, der gute Pascal.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Und heute wird ein bisschen telefoniert.
Oh.
Mit einem schwarzen Telefon. Schon zum zweiten Mal. Wir reden über The Black Phone 2.
So ist es.
Aber bevor wir das machen, kommt hier natürlich für euch nochmal der Hinweis auch. Diese neue Ausgabe von Leinwandliebe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, Serien, Highlights und exklusive Originals. Und in dieser Ausgabe haben wir wieder eine ganz besondere Empfehlung für alle Horrorfans da draußen. Passend zu Halloween erscheint am 31. Oktober auf Paramount Plus der Horrorschocker Terrifier 3. Hier darf der Terrorclown Art zum dritten Mal für Angst und Schrecken sorgen und das ausgerechnet an den besinnlichen Weihnachtsfeiertagen. Stellt euch also auf jede Menge hemmungslose Grausamkeiten ein, für die ihr definitiv einen starken Magen benötigt. Falls ihr Paramount Plus noch nicht abonniert habt, könnt ihr den Streaming-Service ganz unkompliziert 7 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, kann ich unterschreiben. Also ich bin ja eh groß, wir haben ja glaube ich schon einen Podcast zu Terrifier 3 mal gemacht.
Ja.
Ich bin ja großer Fan. Ich mag Art the Clown wirklich sehr, sehr gerne.
Mhm.
Ich finde es auch faszinierend, wie der eigentlich so als so Horror-Ikone ja doch relativ schnell nach oben geschossen ist. So, ne? So,
das muss man sagen.
Ist ja auch ein gutes Kostüm. Und ich meine, der Typ, der ihn spielt, macht es ja auch.
Die Mimik ist es halt auch.
Wahnsinnig gut. So, ne? Und ich meine, das ist ja auch was, was uns vielleicht direkt rüberbringt zu Black Phone.
Mhm.
Weil ich meine, hier haben wir ja auch mit Ethan Hawke als dem Grabber einen sehr ikonischen Killer gehabt, nämlich 2021, als der erste Black Phone rauskam, der ja auch so eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Maske auf hatte und der heißt halt der Grabber, weil er sich so junge Kinder in seinen Van schnappt und die dann in seinen Keller sperrt und irgendwann erwischt es halt auch den jungen Finn, gespielt von Mason Thames, den ihr vielleicht jetzt auch noch am besten aus Drachenzähmen leicht gemacht, dem Live-Action-Remake kennen könntet, weil da spielt er die Hauptrolle. Und Finn kommt halt auch in diesen Keller und da hängt halt ein schwarzes Telefon, was aber eigentlich kaputt ist. Und trotzdem fängt es irgendwann an zu klingeln.
Mhm.
Und am anderen Ende sind dann die Geister der toten Jungs, die der Grabber schon vorher geschnappt hat und die wollen ihm jetzt helfen. Und das Ganze unter der Regie von Scott Derrickson, der sowas wie Sinister oder auch Doctor Strange gemacht hat, nach einer Kurzgeschichte von Joe Hill, der wiederum der Sohnemann von Stephen King ist. Und guckt euch mal ein Foto von Joe Hill an.
Der das kann er nicht verheimlichen.
Nee, der kann nicht verneinen, dass er von Stephen King stammt. Und aber er schreibt ja ähnlich interessant. Also ich habe ein paar Sachen von ihm gelesen.
Mhm.
Er ist jetzt nicht ganz so produktiv wie sein lieber Herr Vater. Er war auch mir zuallererst durch Comics ein Begriff geworden, weil er hat so eine Comicreihe Lock and Key.
Okay.
Da gab es auch so eine Netflix-Serie zu. Mhm. da habe ich mal 3 Folgen versucht und habe es abgebrochen, weil den Comic kann ich wirklich sehr empfehlen. Der ist echt sehr spannend, sehr kreativ auch gemacht, auch so über verschiedene Zeitebenen und so. Es geht darum, dass so eine Familie in so ein Haus zieht und dann finden die da immer unterschiedlichste Schlüssel und dann kannst du mit diesen Schlüsseln merkwürdiges Zeug anstellen und so.
Okay. Mhm.
Und ja, The Black Phone basiert jetzt auf einer Story von ihm, kam 2021 raus. Ja, auch eigentlich noch so ein Covid-Film irgendwie, ne? Das
ja, der ist während der Pandemie gekommen und war trotzdem sehr, sehr erfolgreich.
Mhm.
Der hat bei einem Budget von, glaube ich, 18 Millionen, 16 bis 18 Millionen stand, glaube ich,
ja.
Hat er über 150 Millionen angespielt.
Ja.
Also echt ein sehr, sehr großer Erfolg, gerade in der damaligen Zeit. Damalige Zeit, oh.
Ja, es klingt so krass.
Ja,
ne?
Ja,
aber
es ist so, ne?
Ich meine, wenn du noch überlegst, so was hier Covid, also es ist schon auch immer noch irgendwie ein bisschen gruselig.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ich weiß, Blackphone war ja damals sogar unsere Filmstarts-Preview-Tour.
Da war ich auch dabei.
Die wir gemacht haben, wo wir mit dem Film durch die unterschiedlichsten Städte getingelt sind. Und
genau.
Wo wir ja sogar am Ende noch einen so eine Live-Schalte hatten mit Scott Derrickson und seinem Autorenpartner C. Robert Cargill.
Mhm.
Das war auch irgendwie ganz, ganz lässig so, weil
ja.
die auch echt gut drauf waren und du gemerkt hast, okay, die haben wirklich auch Bock so
zu plaudern,
einfach mal was
ne?
zu machen, zu plaudern und ich glaube, Scott Derrickson ist am Ende des Tages auch irgendwie ganz froh, dass er diesem Marvel-Ding entkommen ist, weil ich glaube, wenn der Doctor Strange hätte so machen können, wie er es wirklich wollte, wäre wahrscheinlich ein viel krasserer Film draus. Genau wie mit Sam Raimi jetzt und Doctor Strange 2 so, ne? Da hast du jetzt so zwei, wo du genau weißt, okay, die können eigentlich was.
Ja, ja.
Und guckt euch Sinister an von Scott Derrickson, so, macht ihr euch ins Hemd bei.
Mhm.
Und dann hatte er jetzt hier halt The Black Phone und ich mochte den. Also ich fand ihn wirklich sehr charmant, klingt irgendwie blöd jetzt so, aber es war so ein spannendes Kammerspiel, weil ich meine, wir verlassen eigentlich diesen Kellerraum, in dem der kleine Finny da hockt, ja so gut wie nie.
Mhm.
Es gibt mal so ein bisschen so seine Schwester, über die wir gleich noch reden müssen, weil die wird jetzt in Teil 2 ein bisschen wichtiger.
Mhm.
Die hat ja so Visionen und Träume und dadurch bringt sie die Polizei so ein bisschen auf die Spur von dem Grabber auch.
Mhm.
Aber hauptsächlich muss Finn sich da selber irgendwie behaupten und das macht Mason Thames wirklich sehr, sehr gut. Ich fand Ethan Hawke fantastisch. Dafür, dass du ihn eigentlich ja kaum ohne Maske siehst, hatte er trotzdem so eine Präsenz und du hast Angst gehabt vor dem Typen irgendwie und das fand ich sehr beeindruckend.
Mir hat er auch gut gefallen. Vor allem sehr stimmungsvoll inszeniert. Mhm. Ich glaube, der spielt in den 70ern.
Ja.
Dieses 70er Jahre Retro.
So Ende 70er.
Genau.
So, ne? Ja.
Genau, der neue spielt dann 4 Jahre später. Ne?
Mhm.
Genau, dieses Retro 70s Feeling fand ich sehr stimmungsvoll und Ethan Hawke, das Spiel mit seiner Stimme, das war grandios.
Ja.
Auch die Maske, die du schon angesprochen hast, wo du so Einzelteile verschieben konntest,
geil,
um die Stimmung auszudrücken.
Ja,
super.
Ja, das ist schon echt cool. Ja. Fand ich auch gut, dass sie das nicht irgendwie mit Make-up oder irgendwas, sondern eine richtige Maske.
Wobei es ja dann auch manchmal so Szenen gibt, wo er Make-up hat, dieses weiße Gesicht mit seinem Zylinder auf, das sieht ja auch krass aus. Aber ich dieses Bild, wie er in der Küche sitzt, oberkörperfrei, mit der Maske auf und den Gürtel in der Hand.
Ja.
Irre.
Oh, ja.
Irre.
Ja, ja.
Echt
und
gut.
Er muss ja dann so an ihm vorbei wandern.
Und
er so.
Pennt
ja.
Echt
das,
gut.
Oh. Nee, den fand ich auch, war, wie du auch schon sagtest, wirklich schön Atmosphäre, schön dicht, auch nicht zu lang, eigentlich so
genau.
die perfekte Laufzeit für so einen Film. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, holt ihn nach. Vor allen Dingen, wenn ihr euch Black Phone 2 angucken wollt, ist schon nicht schlecht, den ersten auch gesehen zu haben.
Genau.
Also, ja, ich glaube, man kann Black Phone 2 auch gucken, ohne dass man jetzt den ersten kennt, weil es gibt jetzt nicht so viele erzählerische Überschneidungen, aber einfach, dass man die Figuren besser
genau,
versteht.
Genau, und deren Hintergründe.
Genau,
ja.
Macht es schon wirklich durchaus Sinn. Na, das ist mittlerweile einfach so eine Frage, so, ne? Muss ich den ersten nochmal geguckt haben oder so? Wir empfehlen es.
Ja.
Den einfach nochmal zu gucken, weil, Black Phone 2, Pascal hat es schon gesagt, spielt etwa 4 Jahre nach den Ereignissen vom ersten Teil, Spoiler, in dem der Grabber umgebracht wird. Also eigentlich gehen wir aus dem ersten Teil und denken uns, okay, ja gut, geil, puh, Gott sei Dank, alles beseitigt, alles begradigt.
Genau, man muss ja auch dazu sagen, dass der Grabber kein übersinnliches Wesen war.
Genau, ne? Genau.
Einfach ein Serienkiller.
Genau, es ist einfach nur ein Serienkiller, der da halt seinen Unfug treibt. Und jetzt sind wir halt 4 Jahre später. Finny muss noch so ein bisschen mit dem Trauma klarkommen, ist jetzt so ein kleiner Bully geworden. Mhm. So die erste Szene, die wir im Film von ihm sehen, so gibt es so eine sehr, sehr heftige Schulhofprügelei.
Ja.
Und es ist dann tatsächlich seine Schwester, die gute Gwen, Madeline McGraw, auch aus dem ersten Teil jetzt wieder zurück, die anfängt, merkwürdige Visionen zu haben von verstümmelten Kindern im Eis, in irgendeinem See unterm Eis, und gleichzeitig ruft auch irgendwie ihre junge Mutter dann in einer dieser Visionen bei ihr an, und daraufhin findet sie heraus, ja okay, das ist in irgendeinem christlichen Ferienlager irgendwo in den Bergen. Und sie will da jetzt hin, weil sie will irgendwie diese Vision bekämpfen.
Mhm.
Und sie überzeugt sowohl ihren Bruder als auch so einen jungen Freund, der so ein bisschen verliebt in sie ist und so, mit ihr da jetzt hinzufahren. Die kommen in dem größten Schneesturm da an. Dann sind natürlich nicht mehr so viele Leute in diesem Lager vor Ort. Und sie müssen da jetzt erstmal der Dinge harren, weil aus dem Schneesturm kommen sie nicht raus. Und wie sollte es sein, wie sollte es anders sein, in diesem Ferienlager gibt es auch eine alte Telefonzelle mit einem schwarzen Telefon, das schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb ist, aber Finny hört es wieder klingeln und auf einmal ist der Grabber wieder am Telefon.
Mhm.
Und irgendwann muss man halt feststellen, wie die Visionen von Gwen zusammenhängen mit dem Grabber, der jetzt ja hier auch dann mehr als so eine Art Geistererscheinung auftaucht.
Genau.
So, ich glaube, das ist so im Groben der Film. Das, ich meine, ne, auch wieder Scott Derrickson Regie, auch wieder Drehbuch geschrieben zusammen mit C. Robert Cargill.
Mhm.
Wir haben fast auch den, also wir haben den gleichen Cast so für alle wichtigen Figuren. Also Mason Thames ist wieder mit dabei, Madeline McGraw, Ethan Hawke ist auch am Start. Jeremy Davis spielt so in ein paar Szenen dann auch wieder den Vater, den wir auch schon am ersten Tag gesehen haben. Und ja, ansonsten ist viel neu. So ein bisschen, wir sind jetzt im Camp.
Ja.
Ich musste sofort an Freitag der 13. denken.
Im Schnee, ja.
Freitag der 13. im Schnee. Wäre auch mal eine geile.
Wäre auch mal eine geile.
Nur mal so für Jason, so durch den Schnee stapfen und
könnte
so.
Könnte man auch viel mitmachen,
Könnte man viel mitmachen. Und was man ja sagen muss, es ist sehr, sehr viel Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger, weil die Grenzen zwischen Realität und Traum werden jetzt hier sehr verwaschen.
Genau, und es spielt auch eine sehr große Rolle, wie viel Angst man vor dem Grabber hat, desto mehr kann er halt zuschlagen.
Genau.
Also es ist definitiv überdeutlich an Freitag der 13. durch das Setting angelehnt und thematisch oder die Umsetzung, wie das Böse hier angreift und welche Bedeutung es hat und wie man es besiegen kann und wie es zum Problem wird. Sehr, sehr stark Nightmare.
Ja, und da sind wir jetzt so ein bisschen, ich sehe schon, wie wir hier rumschleichen, um so das zu sagen, worum es jetzt eigentlich geht. Weil, ich weiß nicht, wie standst du denn dazu, als du gehört hast, okay, die machen da jetzt einen zweiten Teil daraus?
Ich finde ja, das Horrorgenre ist eines der Genres, wo es immer irgendwie in Ordnung ist, wenn sowas ausgebaut wird. Ich meine, wie viele Horrorfilme wurden schon durch irgendwelche übersinnlichen Elemente dann auch ausgebaut, obwohl der Killer schon tot war oder sonst irgendwas. Deswegen fand ich es okay. Ich finde, der Black Phone, der erste Black Phone war abgeschlossen. Da hätte man nichts mehr dranhängen können. Es gibt ja in dem Sinne auch keine Vorlage. Das war ja dann wirklich das Drehbuch von den beiden. Und ich glaube, Black Phone, der erste Teil basiert auch auf einer Kurzgeschichte, oder?
Genau.
Genau, ja. Deswegen, ja, ich finde es okay, dass sie das gemacht haben. Und ich verstehe auch, dass sie da wirklich jetzt mal so eine Hommage ans Horrorkino auch machen wollten, die ja sehr stark mitschwingt. Aber es hat einen Grund, warum so Nightmare-Filme und Freitag der 13. Filme 80 bis 90 Minuten gehen und nicht wie Black Phone 220 Minuten.
220
wäre heftig.
Da sind wir bei Terrifier.
Das wäre heftig. 120 Minuten. Ja. Und das ist eines der, wie ich finde, großen Probleme, weil der Film sich so viel erzählerisch aufbürdet, was er dann gar nicht einlösen kann. Also ich finde, die Laufzeit merkt man den Film schon an.
Ja, das ist auch mein größter Kritikpunkt. Ja. Gerade auch, weil sich irgendwie immer so viel wiederholt. Also du hast halt Gwen und die, weil es ein christliches Ferienlager ist, muss sie dann auch in einem separaten Block schlafen, wo sie dann auch ganz alleine ist und dann wird sie halt von ihren Träumen übermannt und rennt durch die Gegend. Und das sind dann auch so Elemente, die sind am Anfang noch cool, weil dann wird das Bild auch noch viel grisseliger. So, man hat so das Gefühl, okay, das ist Skinamarink jetzt im Blackphone-Universum.
Oder diese Sinister-Snuff-Aufnahmen, diese genau, Super-8-Sachen. Ja, ja. Da arbeitet er auch ja sehr stark damit.
Aber das wiederholt sich dann.
Es nutzt sich
sehr
ab.
Häufig, weil man zeigt uns dann eine kleine Sache, die wird aber nicht komplett aufgelöst, dann kommen wir im nächsten Traum wieder darauf zurück und gehen irgendwie dann aber noch den Schritt weiter und erfahren dann noch ein bisschen mehr und irgendwann hat sich das ganze Thema auch so ein bisschen ausgelutscht, so, weil am Anfang sieht's noch cool aus vom Look.
Ja.
Aber wenn so gefühlt die Hälfte des Films in diesem Look dann stattfindet und wir irgendwann ja auch noch anfangen so hin und her zu switchen, die Idee an sich fand ich ganz nett, aber es nutzt sich halt sehr, sehr schnell aus, weil halt auch dadurch nichts Neues dazukommt.
Das stimmt, ja. Das stilistische Konzept kann man da ja wahrscheinlich sagen, diese Mischung aus diesem Grisseligen und dem Normalen, das ist einfach, das nutzt sich nach einer halben Stunde ab,
ja.
Weil es kommen ja, genau, wie du gesagt hast, es kommen ja keine neuen Impulse rein. Es ist ja einfach immer nur dieses Grisselbild, das sieht sehr stimmungsvoll aus. Mhm. Auch diese Schneelandschaft im Grissel, das hat ja einfach was.
Mhm.
Das ist sehr stimmungsvoll. Der ist auch sehr gut inszeniert. Starke Bilder.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist einfach, es wiederholt sich. Und dadurch wird dann auch die Laufzeit immer deutlicher mit ihren 250 Minuten.
300 Minuten
Black Phone 2.
Naja, und vor allem, was ich halt schade finde, wir haben ja jetzt, glaube ich, schon oft genug darüber geredet, es ist auch halt sehr viel Nightmare on Elm Street, wo wir ja Freddy Krueger haben, der in den Träumen der Jugendlichen erscheint und die Auswirkungen, die in den Träumen ersichtlich werden, treten ja dann auch in der Realität zum Vorschein. Und das versucht Black Phone 2 jetzt auch. Und ich erkläre jetzt eine Szene, die ist auch so schon in beiden Trailern. Also ist jetzt wirklich kein Spoiler, außer Leute haben überhaupt keine Trailer geguckt. Aber diese Überschneidung zwischen Realität und Traum, also ich fand es teilweise auch unfreiwillig komisch, weil es gibt halt diese eine Szene, weil wenn Gwen in diesen Träumen ist, sie schlafwandelt halt auch. Mhm. Das heißt, sie bewegt sich auch wirklich durch die Gegend, aber träumt dann halt nur zum Beispiel von dem Grabber.
Mhm.
Und der grabt sie dann halt auch irgendwann in der Küche von diesem Lager und alle anderen kommen dazu und sehen natürlich nicht Gwens Traumvision von dem Grabber, sondern einfach nur sie, wie sie so wie in so einem schlechten Dämonenfilm halt durch die Luft geschleudert wird. Oder es gibt auch diese eine Szene in der Telefonzelle, wie sie sich dreht wie so ein Brummkreisel und Blut spritzt überall hin. Also ich habe gelacht.
Mhm.
Also weil ich fand es halt, es sah halt lustig aus. Und dann switchst du aber wieder zurück zu den grisseligen Traumsequenzen. Die sehen dann wieder gut aus, weil du hast dann halt auch Ethan Hawke mit der Maske und die ist sogar auch so ein bisschen wie bei Jason Voorhees schon so ein bisschen kaputt und angeräudet und so, weil er ist ja auch tot, da hat er auch die Axt mitten in die Fresse gekriegt und sowas alles. Da habe ich mich manchmal gefragt, okay, wo wollen wir uns denn jetzt tonal hier hinbewegen?
Ja, also bei den Nightmare-Filmen war es ja auch oft die Mischung aus Horror und Comedy. Allerdings auch weil Freddy ja deutlich lustiger angelegt ist nach dem ersten Teil. Also im ersten Teil ist er ja noch nicht dieser riesige Sprücheklopfer. Ja, das hat natürlich etwas unfreiwillig Komisches, wenn man dann auch immer so den Gegenschnitt sieht, wie der Grabber sie dann so im Arm trägt und wie sie das so sehen, wie die anderen das so sehen. Ja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass es mich irgendwie rausgerissen hat, aber genau, tonal ist das wahrscheinlich nicht sonderlich ausgereift, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, er will da doch schon auch eine sehr ernste Geschichte erzählen, die ja die Mutter stark einbindet und auch ihren Selbstmord. Da gibt es ja dann auch nochmal einen Twist hinter, den es auch nicht gebraucht hätte, weil das nimmt so ein bisschen die emotionale Tiefe davon. Auf der anderen Seite möchte er aber halt auch ein klassischer Horrorfilm sein, der Spaß hat an Kills, der das auch zelebriert, aber im ersten Teil hat das besser funktioniert. Mhm. Auch weil der erste Teil, glaube ich, noch nicht so sehr Hommage sein wollte.
Ja. Ja, und vor allem, also ich liebe ja die Nightmare on Elm Street Reihe.
Ja.
Ich also ich kann an jedem dieser Filme irgendwie was Gutes finden, weil sie ja auch so wahnsinnig kreativ sind, wenn es denn so um die einzelnen Kills geht und so. Und hier wird's natürlich auch schwierig, weil du hast ja dann halt, das ist ja hier nicht wie Freitag der 13. Wir haben einen Camp voller horny Teenager, die durch die Gegend laufen und wir schnetzeln da jetzt mal ein paar ab. Es sind ja schon sehr, sehr wenige Figuren, die da sind.
Mhm.
Sehr, sehr viele der Kills sehen wir dann halt auch nur in diesen Rückblenden.
Mhm.
Und es sind halt dann auch immer noch Kinder. Dafür trauen sie sich da teilweise schon ordentlich was, so wenn sie so die einzelnen Kills zeigen. Wie, das sieht schon schön eklig aus, auch manchmal. Aber ja, ich hätte mir dann mit der Thematik, mit diesem Hommage-Ding, was du ja schon meintest, dann doch irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. Oder man lässt es halt wirklich bleiben und erzählt halt trotzdem nochmal die Geschichte der Familie. Weil ich fand zum Beispiel auch weird, dass du im ersten Teil hast du den Vater, den krassesten Alkoholiker, der seine Kinder schlägt mit dem Gürtel, was ja später dann nochmal wieder auftaucht bei dem Grabber, der ja auch den Gürtel benutzt. Und jetzt hast du zum Beispiel die Figur vom Vater, ja, ist jetzt gut so. Es wird dann so, der ist jetzt trocken.
Mhm.
So, dann siehst du ja einmal so eine Szene, wo er so eine Bierwerbung im Fernsehen sieht, wo du denkst, oh jetzt wird's gefährlich, aber dann auch wieder nicht so. Ich weiß nicht, da hätte ich mir wirklich vielleicht an Derricksons Stelle so ein bisschen überlegt, will ich einfach jetzt so ein emotionales Horror-Drama daraus machen, wo es so ein bisschen mehr so in die Psyche auch geht von der jungen Gwen, die ja auch ihre Mutter verloren hat, wo ja auch im ersten Teil immer wieder gesagt hat, du bist wie deine Mutter und ich prügel das aus dir raus. So. Und jetzt erfahren wir ja so, das ist die Sachen, die du da hast durch deine Mutter, sind ja eigentlich sogar was Gutes irgendwie, ne? Oder machen wir halt einfach so ein Horrorfest raus, aber dann
muss es hemmungsloser sein.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob das den Film nicht vielleicht noch ein bisschen überladen hätte, wenn er noch Drama mit dem Vater reingebracht hätte, ob es das gebraucht hätte. Er hätte den Vater natürlich auch stärker in die Geschichte einbinden können.
Ja.
Also es ist ja schon mal positiv, dass der jetzt irgendwie trocken ist und offenbar nicht mehr so das Riesenarschloch. Ja, ich weiß nicht, ob es dann zu viel geworden wäre, aber man hätte natürlich mit der Figur auch noch mehr machen.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Kindern ja diesmal auch helfen müssen. Es geht ja auch um seine Frau.
Ja.
So, ne?
Also ja, vielleicht hätte man den Vater mit in dieses Camp bringen können oder so.
Oder er wäre später dazugekommen irgendwie.
Vielleicht hätte es dann mehr so The Shining-mäßig machen können oder so, dass du dann irgendwie sagst, okay, die sind ja jetzt irgendwo in den Bergen, drumherum ist Schnee, sie sind alle irgendwie ganz alleine und dann vielleicht so, dass so der Geist des Grabbers irgendwie so mehr den Vater auch in Besitz nimmt.
So Jack Torrance-mäßig.
So wäre vielleicht, da hättest du noch Shining mit dazu geworfen oder so.
Wäre dann natürlich nochmal eine neue Ebene gewesen, ja. Aber weiß ich nicht, ob es dann nicht vielleicht auch, ne, aber.
Ja.
Aber, ja.
Aber bevor das jetzt hier alles so negativ klingt, ich muss trotzdem sagen, weil ich war skeptisch, als es hieß, sie machen Black Phone 2, weil ich mir dachte, okay, der erste ist doch wirklich schön rund. Warum muss alles, was denn, aber gut, es ist halt, ne, auch immer noch ein kapitalistisches System,
ja,
wenn was so erfolgreich ist, vor allen Dingen so in Covid-Zeiten ja damals auch noch.
Das ist
dann
schon eine Ansage.
Die Leute ja auch noch skeptisch waren, oh, gehe ich jetzt wirklich wieder ins Kino und bla bla bla, und dafür hat er so viel Kohle eingespielt. Natürlich kommt ein zweiter Teil, und ja, ich meine, es ist ein Universum, wo die Geister von ermordeten Kindern an einem Telefon anrufen, also kannst du natürlich auch irgendwie erklären,
ja,
dass
also es
der,
gibt
dass der Grabber wieder genau zurück ist.
Die Ebene, ne, gibt es ja einfach.
Und ich finde, dafür fand ich ihn dann schon wieder echt cool, weil sie ja sowas Neues ausprobiert haben. So, ne? Weil sie, was ich auch erstaunlich fand, weggegangen sind zum Beispiel von Finn als Hauptfigur. Mhm. Das muss man hier auch ganz klar sagen. Und hingehen zu Gwen, die ja im ersten Teil wirklich nur so am Rande wichtig war und hier und da mal so ein bisschen aufgetaucht. Und eigentlich ist das jetzt mehr ihr Film.
Ja, definitiv.
Wo wir wirklich mehr sie im Vordergrund haben. Ihr Bruder ist trotzdem auch immer noch integraler Bestandteil der Story, weil er so ein bisschen ja auch diese Verbindung zu dem Grabber hat.
Genau.
Aber, und das fand ich spannend, auch dass wir das Szenario ändern und so. Also es hat sich zumindest für mich nicht so angefühlt, so nach dem Motto, okay, jetzt gibt's so einen Grabber-Copycat-Typ und wir landen im nächsten Keller oder irgendwie sowas, sondern wir denken die Geschichte schon irgendwie natürlich in der Logik des Films weiter.
War kein schneller Cash-Grab.
Ja, ne, ja, aber, und ich meine, du, klar, sie verhaspeln sich trotzdem so,
ja,
ne,
ja,
weil,
definitiv.
Du hast es ja schon gesagt, so, dass die Story der Mutter und was dann zu ihrem Selbstmord geführt hat, hier jetzt noch ausgeweitet wird, hätte man auch schon mal 10 Minuten von den 320 Minuten wegkürzen können, wäre schon mal ein bisschen kürzer gewesen,
ja.
Aber so an sich, so, ich applaudiere dem Mut zu sagen, okay, wir bauen das jetzt alles so ein bisschen um. Ja, wir haben immer noch so ein schwarzes Telefon da irgendwo rumhängen, aber wir machen trotzdem irgendwie so ein bisschen was Eigenes draus.
Ja, also ich fand ihn auch nicht schlecht. Ich muss aber dann doch vielleicht etwas kritischer sagen, dass er mich erzählerisch einfach irgendwann verloren hat und ich diese ständigen Wiederholungen oder das Fehlen von neuen Impulsen, das hat die Referenzen oder die Hommage hat es nicht gerettet, so dass ich da wirklich mega involviert war. Ich fand auch, aus Ethan Hawke hat der erste Teil definitiv viel mehr gemacht.
Ja.
Das fand ich auch schade. Allerdings, wie du gesagt hast, man muss den Mut anerkennen, dass sie da gedacht haben, okay, wir machen jetzt nicht einfach nur Black Phone 2 und kopieren nochmal den ersten Teil, sind wieder im Keller und mal gucken, was passiert. Mhm. Sondern, dass sich da wirklich Gedanken gemacht wurde, okay, wie können wir das Szenario größer machen. Ja. Also sie machen es ja auch größer. Sie gehen aus dem Keller raus, sie gehen in eine Berglandschaft. Also es ist ja auch räumlich einfach
ja,
größer
genau
gedacht. Aber er hat mich nicht gepackt, sagen wir es so. Es hat mich leider dann doch recht kalt gelassen, auch wenn ich finde, der sieht toll aus und so sehr gut gespielt und die Maske vom Grabber ist immer noch super. Aber ich war dann leider doch ein bisschen unberührt.
Ja. Ja, also ich war schon noch irgendwie so in der Handlung drin, aber am Ende war es für mich einfach echt so diese Zeit. Also man merkt halt, der zieht sich wirklich sehr und bis er dann so zu dem Finale kommt, wo dann auch irgendwie ja so unterschiedlichste Figuren, die dann noch irgendwie eine Rolle spielen, mit dazukommen. Das ist übrigens auch so ein Punkt. So, wir haben ja trotzdem noch viele Charaktere so im Umfeld von Finn und Gwen. Hättest du dir eigentlich auch irgendwie sparen können. Also du hast ja noch den, jetzt weiß ich sein, Damien Bashir, der den so den Campleiter spielt, Armando. Dann hat, dann gibt es ja noch irgendwie seine Nichte Mustang, die auch irgendwie nur anwesend ist. Dann gibt es ja noch die anderen beiden, irgendwie so ein Supervisor-Pärchen, die da irgendwie so alles Figuren, wo ich dachte, okay, oh cool, so, ah, und die stirbt jetzt auch.
Kanonenfutter.
Die, ja, eben, genau, ne, so, weil die werden auch ja so eingeführt, so, weil du denkst dir, okay, ja gut, Finn und Gwen wird jetzt nichts passieren und wahrscheinlich Gwens Freund, den sie da jetzt mitschleppt, ja, der wird vielleicht schwer verletzt, aber so die drei sind so in dem Kosmos erstmal irgendwie safe, also haben wir die anderen 4, 5 Charaktere, wo jetzt mal ein bisschen was passieren kann und so, und da hätte ich mir dann gedacht, so, okay, komm, jetzt zeig mir aber auch ein paar geile so Nightmare-Kills, wo wir in deren Träume irgendwie eintauchen, und muss nicht so quatschig sein wie bei Nightmare on Elm Street, weil das wohl ja zum Schluss, wenn sie da irgendwie so Kakerlaken werden oder sonst irgendwie was, alles geile Kills so, aber da hätte ich mir echt gewünscht, dass sie denn diese Figuren tatsächlich so ein bisschen, so böse das jetzt klingt, als Kanonenfutter benutzen, um halt zu sagen, ja, du kriegst ein bisschen mehr als nur ständig Gwen, die durch irgendwelche Träume rennt.
Stimmt, ja. Ja, da ist leider so ein bisschen die Kreativität liegen geblieben, ne?
Ja, deswegen. Also ich mochte ihn trotzdem. Ich habe ihn gerne geguckt. Ich habe mich irgendwann so ein bisschen gelangweilt und gedacht, so okay, kommt hier jetzt.
Mach fertig.
Ich mach einen Sack zu, so. Ja. Ist halt, wie es ist, so, ne? Also ich bin gespannt, wie der so an den Kinokassen ankommen wird.
Bin ich auch gespannt, ja.
Weil ich glaube, das Interesse, ich meine, kommt ja jetzt auch zum perfekten Zeitpunkt, so Halloween. Und ich weiß gar nicht, ist jetzt auch gerade kein größerer Horrorfilm, der jetzt so irgendwie anläuft.
Also
oder so,
ne? Er startet zeitgleich mit Guillermo del Toros Frankenstein. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt sonderlich große Konkurrenz ist.
Und
der ist ja auch nur limitierter Start, der kommt ja dann direkt zu
stimmt,
Netflix.
Ja. Und deswegen, bin ich mal gespannt, zumal sie lassen ja Dinge offen. Also das ist, und das am Ende ist ja dann nun wirklich wieder eine sehr, sehr starke, da sind wir dann wieder mehr bei Freitag der 13.
Ja.
So was so das letzte Bild angeht, so wo ich mir denke, okay, wenn der hier auch nur so moderat erfolgreich wird, dann kommt Kriegen Black Teil Phone 3. Muss man jetzt mit. Ich habe mich auch die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, haben sie diesen Switch von Gwen, von Finn auf Gwen? Ich meine, ich finde den ja persönlich ganz gut, aber es ist mir so im Nachhinein, nach dem Film, ist das vielleicht auch einfach so ein bisschen, weil Mason Thames ja auch dann halt durch How to Train Your Dragon und so anderweitig beschäftigt war, dass sie vielleicht gesagt haben, okay, wir switchen jetzt rechtzeitig schon mal um, bevor uns Mason Thames irgendwie zu groß wird, zu famous so, und dann hat er auf einmal vielleicht keine Zeit mehr, dass wir immer noch sagen können, ja, aber wir haben ja jetzt in Teil 2 Gwen etabliert.
Können wir mit ihr weitermachen
und wenn Thames Zeit hat, dann taucht er mal noch für die Post-Credit-Szene.
Genau. Oder am Anfang so 5 Minuten.
Ja, irgendwie so, und baut es dann weiter aus. So.
Vielleicht, ja. Wäre ja in Ordnung.
Ja,
ne?
Na klar.
Also
ich mochte auch Madeleine McGraw tatsächlich wirklich sehr gerne. Ich finde, bei ihr hat man aber auch krass gemerkt, wie schnell so einfach, gut, auch bei Mason Thames.
Ja,
so,
die 4 Jahre, ne?
Das sind nur 4 Jahre, aber was das so für so ein, sag mal, jungen Menschen dann doch am Ende ausmacht. Ich meine, jetzt ploppen ja schon wieder überall die ganzen Memes für Stranger Things auf, so, ne? Ich meine, die haben vor was 10 Jahren damit angefangen und jetzt sollen sie immer noch diese Figuren spielen, so. Das ist halt einfach, ist halt immer so das Schwierige, wenn du mit Kindern einfach arbeitest,
ja,
ne?
Und wenn du dir zu viel Zeit lässt.
Ja. Gut, aber das ist ja bei Stranger Things. Aber das finde ich auch, also mittlerweile finde ich es irre. Also auch wenn du jetzt hörst, irgendwie, dass die neue Staffel irgendwie 450 Millionen Dollar oder noch mehr gekostet haben soll. Jede einzelne Episode ist mindestens 90 Minuten lang oder irgendwie was so. Ich denke so, Leute, hat das noch was mit Serien zu tun? Jetzt schlachten wir das so richtig als Großevent aus, so, damit die Leute auf jeden Fall dann auch noch dranbleiben. Finde ich, ja, weiß ich nicht. Aber gut, ist vielleicht auch ein anderes Thema nochmal, irgendwie so dieses ganze Serien-Ding.
Ja.
Aber ja, nee, also Black Phone, ja, weiß nicht, was würde es denn geben?
Also ich habe jetzt 2,5 gegeben. Eine durchschnittliche 2,5.
Ja, ich guck mal gerade, weil der gute Christoph, der heute leider nicht konnte, der hat 3,5 gegeben. Schreibt auch ganz oben über der Kritik, es fehlen nur noch die Scherenhände. Aber dann ist ja Edward.
Sehr gut.
Und was gibt es im Fazit von Christoph? Es braucht ganz schön viele gesprächige Szenen, um zu erklären, warum und wie es nach dem eigentlich abgeschlossenen Ende von The Black Phone jetzt doch weitergeht. Aber als inoffizieller Nightmare-Mörderische-Träume-Ableger macht er teilweise ganz schön verstörende Black Phone 2 vor allem visuell unglaublich viel her und speziell der sensationelle Schlittschuh-Showdown ist sogar schlichtweg atemberaubend geraten. Gut, atemberaubend würde ich ihn jetzt nicht nennen, aber so sieht jeder Film, oh, ich sehe gerade, guck mal hier, wer mir da entgegenlächelt auf unserer Filmstartseite, so ein schmucker Mann im Hemd, der das Kino liest wie ein Buch, der Spruch, ey, den muss mir eigentlich auf
kommt
den Arm
der von
tätowieren.
Dir?
Nee, den hatte Melle sich, glaube ich. Ich glaube, ich darf es nicht so laut sein, weil ich glaube, es ist sogar noch über einmal durch ChatGPT. den tätowiere ich mir hier
ja,
so.
Ist cool, ist cool.
Ich lese das Kino wie am. Ja. Nee,
guckst du auch Bücher wie Kino?
Ja, okay. Sowieso. Das ist ja Kopfkino. Das ist ja Kopfkino. Versinke ich ja dann drin.
Sehr gut.
Christoph gibt 3,5. Ich weiß nicht, glaube ich stelle mich denn genau zwischen euch und sage 3.
Geil.
Also, der ist, also, ja. Weiß
ja,
nicht,
kann man auch machen.
Kann man machen, so. Es ist auch ein netter Film, wie gesagt, er sieht gut aus, so. Ich möchte mal sagen, ich glaube, da wird so fürs Heimkino wird der am Ende eher was sein, so. Wenn die Leute sich den zu Hause in Ruhe irgendwie so angucken können, vielleicht noch ein Päuschen machen.
Wobei die Bilder halt echt.
Die Bilder sind schon fürs Kino gemacht und ich meine, wir sind hier bei Leinwandliebe, wir stehen auch zu unserer Liebe zur Leinwand und sagen, wir haben ja selbst bei Tron Ares gesagt, wenn dann im Kino.
Definitiv.
Wegen auch Sound und sowas alles. Und ja, Black Phone 2 sieht auch schon wirklich sehr, sehr toll aus. Also das ist.
Und Filme immer eher im Kino, wenn es klappt. Ne?
Und ich meine, jetzt können wir die Floskelkeule wieder rausholen, wenn ihr den ersten Teil mochtet, dann guckt euch auf jeden Fall auch den zweiten an.
So ist es.
Immerhin der gleiche Cast, so sowas finde ich schon geil. So, also vor allem, wenn es auch der gleiche Regisseur und Drehbuchautor ist und sowas alles, so dann ist das ja zumindest so auch in der Tradition so.
Ja.
Spätestens, wenn dann irgendwie Teil 3 kommt und Scott Derrickson dann aber sagt, ja, nee, hier mache ich nur noch Produzenten oder so, finde ich schwierig. Kann auch immer noch dann was Gutes werden oder so, aber ist halt auch die Frage, wie lange will man das denn noch irgendwie ausschmücken.
Solange
außer sie gehen,
Geld bringt,
ja, und vielleicht gehen sie dann wirklich mal so für den dritten Teil all in und werden so richtig quatschig.
Oder machen, der dritte Teil ist ja meistens auch immer Prequel, gehen
stimmt,
auf die Geschichte
vom Grabber
ein.
Ja. Und dann sehen wir Ethan Hawke in CGI verjüngt, wie er irgendwie durch die Gegend läuft und sich denkt so, oh, Mensch.
Heute mal ein Kind graben. Geil.
Heute grab ich mal was.
Ja.
Naja, mal gucken. Also ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, wie der laufen wird. Das interessiert mich schon.
Und ja, krass. Damit sind wir eigentlich mit dem Film durch. Wir sind auch schon fast wieder mit dem Jahr durch. Verrückt. Wo ist die Zeit hin?
Ja,
gibt es jetzt eigentlich noch irgendwas, worauf du dich dieses Jahr so richtig brennend freust?
Worauf ich mich dieses Jahr so richtig brennend freue, da kann ich ja mal in meine Unterlagen gucken.
Guck mal
in
deine Unterlagen.
Und du moderierst die Stille hier kurz weg.
Ich guck mal hier in unseren Kalender, was noch so kommt.
Genau, den Kalender meinte ich auch, ja.
Ja, genau. Dracula.
Ja, habe ich schon. Ne? Kommt nächste Woche.
Kommt nächste Woche. Bin ich gespannt, was du sagst, weil ich muss gestehen, so der Trailer hat mich nicht so abgeholt. So auch so vom Look her, sag mal nur so Daumen hoch, Daumen runter, so.
Schon Daumen hoch.
Ja, okay. Ja, gut. Ja. Na gut, da bist du aber auch ein bisschen voreingenommen.
Ich bin ein bisschen voreingenommen und ich mag auch Luc Besson.
Ja,
Luc Besson. Ja, den, was er da so raus macht, hat auf jeden Fall auch ein paar neue Ideen, was das Dracula-Ding angeht. Also könnt ihr euch mal anhören, habe ich mit Stefan gemacht.
Ja.
Ansonsten, also ich freue mich natürlich auf Running Man.
Ja,
ne?
Edgar Wright.
Das ist klar, da freue ich mich drauf. Ansonsten, ich bin auch interessant, was uns bei Avatar erwartet.
Ja.
Was da an Bildern so auf uns einprügelt, da bin ich durchaus interessiert. Wenn wir bei den Blockbustern bleiben, ansonsten startet natürlich, wenn ihr das hört, ist er schon gestartet, der neue Luca Guadagnino. Ne? After the Hunt interessiert mich. Warst du da eigentlich in der PV?
Ich habe es leider nicht geschafft. Ich hatte einfach so...
Kein Bock.
Arbeit ging vor, leider Gottes.
Die Arbeit lässt nicht zu.
Und dann, ich werde den jetzt wahrscheinlich, also am Wochenende, also wir haben jetzt unsere Aufnahme und dann kommt er ja schon.
Ja.
Dann als am Wochenende wahrscheinlich, mal gucken.
Ja, ich auch. Aber wenn ich hier so reingucke, es kommen ja, also ich, dieses Springsteen-Biopic mit Jeremy Allen White, habe ich Bock drauf, weil ich liebe Jeremy Allen White und das sieht richtig krass aus im Trailer, was er da spielt.
Also ich liebe Springsteen, deswegen glaube ich, werde ich mir den angucken. So? Aber ich bin gespannt so. Aber hier und dein ich habe gerade noch im Chat gelesen, was dein Lieblingsfreund Paul Schrader gesagt hat.
Ja, fand ihn sehr gut.
Dass der den wohl sehr, sehr gut fand. Mhm. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja auch mit den mit quasi der gleichen Begründung, mit der ich irgendwie so ein bisschen an diesen Film rangegangen bin, weil ich denke mir so, okay, du hast immer so diese Musiker-Biopics, wo es am Ende des Tages ja immer so ein bisschen darum geht, so waren sie im Alkoholsumpf, waren sie im Drogensumpf oder wie auch immer. Und so ein Biopic über Bruce Springsteen, wo ich so mir die ganze Zeit denke, der hat ja eigentlich nichts Schlimmes gemacht so. Ne? Das ist ja so mit einer der bravesten Rockstars, die wir irgendwie so haben. Und daraus denn so einen Film zu machen, aber ich finde allein schon jedes Mal, wenn man den Trailer sieht, so hier Stephen Graham spielt ja dann seinen Vater und das sieht ja auch schon gut aus. Und sie nehmen ja auch dieses Nebraska-Album so ein bisschen als Grundlage und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der mal von Bruce Springsteen was anderes hören will als Born in the USA.
Das Lied, das es nur gibt wegen Paul Schrader. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst.
Was, Born in the USA?
Genau, weil Born in the USA, weil Paul Schrader hat damals Drehbuch zu den Film geschrieben, den er dann mit Michael J. Fox gemacht hat, Light of Day.
Mhm.
Und er wollte den mit Bruce Springsteen drehen und hat Bruce Springsteen das Drehbuch geschrieben und vorne stand drauf Born in the USA auf dem Drehbuch von Paul Schrader. Deswegen kommt Paul Schrader auch im Film vor.
Boom. Habt ihr mal wieder was gelernt hier bei Leinwandliebe? Ja, da bin ich gespannt. Also Jeremy Allen White, ich bin ja immer noch, ich hänge ja immer noch hinterher, was The Bear angeht.
Mhm.
Muss ja dringend mal jetzt nachholen.
Aber wenn ich hier so gucke, es kommt ja auch noch der neue Lanthimos Bugonia.
Ne? Ja.
Es kommt dieser Die My Love mit mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson, habe ich auch mega Bock drauf.
Der sieht gut, voll, ich will unbedingt das Buch eigentlich mal lesen, denn ich sehe auch hier Eddington. Neue Ari Aster ist auch noch am Start.
Und der neue von Oz Perkins, Keeper.
Stimmt, ja, der sah auch nicht schlecht aus. Vor allem, das ist auch mal so Horror. Ich bin gespannt, es gibt ja dann auch noch diesen von Jordan Peele produzierten Sporthorrorfilm Him.
Mhm.
Der vom Trailer her richtig gut aussieht, aber so die ersten Kritiken aus den USA sind dann doch eher vernichtend.
Ja, wir kriegen noch Predator 9.
Predator Badlands.
Wir kriegen noch einen Anaconda, also.
Auf den Anaconda bin ich auch ein bisschen gespannt. Ja, ich auch. Also, ich glaube, also wenn sie ihn gut machen.
Ah, der wird schon so ein Jumanji-Ding werden.
Ja, ich denke mal auch so, aber Paul Rudd und Jack Black, glaube ich, kriegen das schon irgendwie hin. So. Ist denn ja auch irgendwie Thandie Newton dann noch mit dabei?
Könnte sein, ja.
Ja, also ein bisschen was ist noch.
Ja.
Ein bisschen was erzählen wir euch hier auch noch.
Kommt noch was.
Ja, stimmt. Siehst du, jetzt wollte ich gerade PMS anteasern, aber das lief ja schon, wenn ihr das hier gehört.
Wenn ihr das hört.
Aber falls ihr es noch nicht gehört habt, es gibt eine vermutlich grandiose TV-Zeitschriften-Episode von PMS, bei der ich mich auch immer noch frage, wie wir es dann hingekriegt haben, drei Kerle, drei TV-Zeitschriften, die alle durchgeblättert werden müssen, von der ersten bis zur letzten Seite.
Ja, das wird irre.
Das wird irre, beziehungsweise, genau, ihr habt es ja schon wahrscheinlich schon gehört.
Das war irre.
Das war irre, das war total irre.
Ja.
Ja, wir zeichnen das zum Zeitpunkt dieser Aufnahme morgen auf.
Exakt.
Es ist immer sehr wild, wenn man Sachen schon vorher aufzeichnet und dann.
Vor allem Dracula, der nächste Woche kommt, wurde schon vor einem Monat aufgenommen.
Crazy.
Es ist irre.
Es ist irre. Manchmal gibt es ja auch Pressevorführungen sehr, sehr viel früher.
Ja.
Ich weiß auch, ich das fand ich auch krass. Also, wenn ich jetzt überlege, so die ganzen Marvel-Filme zum Beispiel, ich weiß Captain America Winter Soldier gab es damals, glaube ich, echt so 3 Wochen, bevor die den überhaupt in den USA gezeigt hatten. Da hatte ich den hier schon gesehen und habe schon irgendwie alles vorbereitet. Und
damals?
Ja, damals. Opa erzählt wieder vom Krieg.
Heute laufen die Marvel-Filme am gleichen Tag, wie sie starten.
Ja,
die
ja.
PVs.
Oder irgendwie so, oder wenn abends. Du Glück hast, so einen Tag vorher ja. noch so. Aber ja, so das. Aber gut, ich glaube, es sind auch dann alles mehr und mehr noch so diese Vorgaben, die dann irgendwie aus den USA kommen, so dass das nicht viel früher und blabliblub.
Ja, ach, bei Dracula ist es egal, da zeigst du halt 3 Monate vor Kinostart.
Ja, gut. Aber ja, da bin ich, ja, also es gibt noch was.
Ja.
Und ja, wir sind durch.
Wir sind durch,
ist,
ja.
Ist heute mal so. Ist einfach mal so. Guckt ihn euch an, wenn ihr mögt.
Dafür habt ihr in der letzten Woche den XXL PMS bekommen, der längste aller Zeiten. Wow!
That's what she said. Wow. Ja, ich muss gleich noch loslaufen und meine TV-Zeitschrift holen für den Podcast, den ihr schon gehört habt.
Ich habe meine schon hier.
Aber noch nicht reingucken.
Ich habe noch nicht reingucken. Ich weiß nur, wer vorne drauf ist.
Wer ist vorne drauf?
Kannte ich nicht.
Oh.
Eine Schauspielerin, die aus dem Soko Stuttgart bekannt ist.
Oh.
Irgendwas Zoe Moore.
Uh-huh. Krass, nee, sag mir gar nichts.
Ja, ja.
Ich dachte, TV-Zeitschriften
ich hab haben auch immer gedacht, so
Margot Robbie und sowas.
Niveau, aber ich hoffe mal, ihr habt irgendwen.
Ja, gut. Sydney Sweeney ausgemacht. Gut, ihr Lieben. Gut, ihr kennt das Spiel. Ab in die Kommentarspalte bei Spotify, weil die lieben wir.
Ja, die lieben wir, die Spalte.
Die ist toll.
Die ist super.
Die ist richtig cool. Schreibt uns aber auch an leinwandliebe@filmstarts.de. Könnt ihr ja gerne auch mal schreiben, was noch so Filme sind, auf die ihr euch so freut. Wir arbeiten auch noch daran, dass wir vielleicht für Avatar 3 einen alten Bekannten herholen, mit dem wir schon über die letzten 2 Avatar-Filme gesprochen haben.
Ja.
Das muss ich mal noch anrühren.
So.
Und ja, ansonsten, danke Pascal.
Sehr gerne.
Danke an euch da draußen, dass ihr das auch weiterhin Woche für Woche mit uns mitmacht. Freut uns natürlich sehr und ich sage, wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was wir nächste Woche haben. Ach, da ist Dracula.
Ja, da ja, Dracula. Ist
Dracula. Da. Ja, ja, ja. Hört ihr nur Pascal und Stefan?
Ja.
Genau, nächste Woche Dracula. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.